Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 12. Februar 2023, dem Sonntag Sexagesime, 60 Tage vor Ostern. Dieser Sonntag bietet das Gleichnis vom vierfachen Acker und verweist auf das besondere Wirken Gottes in seiner unterschiedlichen Form. Der Frage, der ich mich heute stellen will, ist, ob es nur ein Evangelium geben kann. Der Wochenspruch aus Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Wir singen nun vom Lied 452, erweckt mich alle Morgen, die Strophen 1 und 2.
Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr, hält mich nicht verborgen, führt mich in den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüßt das neue Licht. Schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht, will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag, sein Wort wird heller strahlen, wie dunkel auch der Tag.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem Psalm 118 im Gesangbuch 747. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhöht hast und dass du mir geholfen hast. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmücke das Fest mit Wein bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So lasst uns beten. Gott, die Liebe zur Wahrheit soll wachsen in uns, denn du bist die Wahrheit. Durch deine Wahrheit überwinden wir in uns alle Geduldsamkeit, allen Fanatismus, alle Intoleranz, alle Rechthaberei. Gott, die Liebe zur Wahrheit soll wachsen in uns, unter uns, damit sie sich fest verankert. Sie soll in der Breite uns umfassen und nach oben den Himmel berühren. Ich, Herr, wir, Gott, danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen. Kyrie, Kyrie, eleison. Ich lese das Evangelium für den heutigen Sonntag, Lukas 8, 4-8, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Und da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fielen ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter die Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss: Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen nun vom Lied 157, Lass mich dein Sein und Bleiben.
Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Ich will mich heute mal mit einem wesentlichen Dilemma jeglicher Religion oder religiösen Organisation und vor allem auch ihrer Amtsvertreter wie Pfarrer und Pfarrerin und vor allem der Theologie beschäftigen. Denn es geht ja bei der Theologie und der Kirche und ihren Amtsvertretern um das menschliche Nachdenken über von Religion oder über und von Gottes Wirken in der Welt. Das Dilemma besteht darin, dass Menschen sich eigentlich alles gleichförmig, also verständlich, logisch reden wollen oder eben monokausal. Monokausal bedeutet, dass alles irgendwie eindeutig, klar und hinreichend nachvollziehbar sein müsste und die Theologie oder die Pfarrperson müssen auch etwas, was nicht verstehbar ist, mir erklären. Es ist ein besonderes Problem auch der monotheistischen Religion. Denn ein einziger Gott, also nicht mehr die Chaos-Situation der Götter im Olymp oder der römischen Götterwelten, die gegeneinander kämpfen und damit natürlich das Chaos deutlich machen, in einem monotheistischen, also Ein-Gott-Religion, muss auch irgendwie erklärt werden, warum eigentlich alles logisch und ein Ablauf irgendwie hat. Aber ist das so, dass eben bei einem Gott alles klar und logisch ist und irgendwie sich dieser Gott mathematisch in seinem Handeln berechnen ließe? Ich will es nochmal ganz anders deutlich machen und herausfordernd, nämlich mit der Frage, was glaubst du eigentlich, wie viele Evangelien es gibt? Gut, die einfache Antwort wäre 4, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber das meine ich eigentlich nicht, sondern wie viele unterschiedliche Ausprägungen des Evangeliums gibt es eigentlich? Also gibt es wirklich nur ein einziges Evangelium? Oder sind es eine Fülle von Evangelien, der wir je nachdem unterschiedlich anhängen? Und die, die die Zusprüche gehört haben der letzten Woche, wissen, dass es um die Eindeutigkeit von Begriffen geht. Ist klar, was Kirche ist, was Pfarrer oder Pfarrerin ist? Oder stehen da nur Wunschvorstellungen entgegen, dass ich mir vorstelle, was Kirche sei oder tun müsste oder eben eine Pfarrperson? Und genauso ist es meines Erachtens auch mit den Evangelien, beziehungsweise mit dem Evangelium. Aus meiner Theologie heraus ergeben sich für mich in den Schriften des Neuen Testamentes mindestens 3 höchst unterschiedliche Ausprägungen, was denn die frohe Botschaft, also das Evangelium, sei. Das erste ist natürlich das Evangelium von Jesus von Nazareth. Demnach ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen, das verkündigt Jesu und die Aufgabe ist, Buße zu tun, um Schätze im Himmel zu sammeln. Also nicht das Gesetz
Kleinkariert steht im ethischen Handeln im Vordergrund, sondern die wesentliche Frage, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, dem sogenannten Kairos, zu tun. Das zweite Evangelium von Jesus als dem Messias ist das Ergebnis der Niederlage im Kreuz und der Auferstehungsbotschaft von Kreuz und Ostern. Jesus ist mehr als Rabbi, mehr als ein Heiliger, mehr als ein Auserwählter, ist der wiedergekommene Herrscher, zumindest erwarten diese Jünger nach Auferstehung dieses Thema. Und warum auch die Urgemeinde sich kommunitaristisch, also alles irgendwie gemein hatte und das erfahrene Lebensprinzip als Jesus noch auf Erden wandelnde, nun in die baldige Wiederkunft Jesu als Messias verwandelt. Deshalb legen sie alles in einen Topf, deswegen verhalten sie sich so, als ob es kein Morgen gibt, deswegen hatten sie einen Geist und waren täglich im Brotbrechen. Kurz, eine durch diesen neuen Geist beseelte Gemeinschaft für eine neue Welt. Drittens, das Evangelium des Christus Jesus. Und man merkt, man muss sehr genau hinhören. Das erste, Evangelium des Jesus von Nazareth, des Menschen, des Heiligen. Dann das Evangelium des Jesus als Messias, also der wiederkommt alsbald. Und nun das Evangelium des Christus, also des gesalbten Gottes, der da ist, Jesus von Nazareth. Und mit dem Ausbleiben der Wiederkunft des Auferstandenen tritt dieser Paulus auf den Plan. Irgendwann so vor dem Apostelkonzil, vielleicht 15 Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung. Er deutet diese Messiasbotschaft um, dass es nicht eine baldige Wiederkunft unmittelbar für die Juden gibt, sondern dass dieser Jesus von Nazareth als Christus, als gesalbter Gottes, eine universelle Bedeutung hat über das jüdische Gesetz hinaus und die judäische Nation. Die erste Botschaft, Bergpredigt und alles, was dazugehört, wird heute ethisch gebraucht und verwendet. Jesu Worte und Taten als ethisches Vorbild. Die zweite Botschaft des Messias wird heute eher für denen verwendet, die sich für besser halten, salopp gesagt, also abgrenzen. Wir sind die Auserwählten, die Pfingstler, die Freikirchler, die die baldige Wiederkunft der 144.000 für sich in Anspruch nehmen. Es ist auch das Missionsedikt der Megachurches aus den USA oder Asien. Die dritte hochtheologische Botschaft des Christus als Gottessohn, in dem Gott seine Liebe allein im Glauben und ohne Werk offenbart, ist Kern der evangelischen und teils auch katholischen Lehrmeinung. Das Evangelium ist also ebenso wenig monokausal, eindeutig, wie wir uns es mit einem Gott, nun in dreierlei Gestalt, ausdenken wollen. Das Evangelium schwankt, auch heute noch, zwischen Gutmenschentum oder Gerechtigkeitsprotestantismus, zwischen Selbstwichtigkeit als Erwählter und dem Drang Gottes, seine Gnade in Jesus Christus als Heilweg anzuerkennen. Wie ich nun schon wieder, so mag sich manch einer denken, auf derartig Unsinniges kommen kann, will ich anhand des heutigen Bibeltextes deutlich machen. Ich lese Jesaja Kapitel 55, da die Verse 8 bis 12a. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch manche meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Nochmal zur Erinnerung. Dieser Vers steht im Kapitel 55, also einem Teil des sogenannten zweiten Jesaja-Buches. Der erste Teil bis Kapitel 39 beschäftigt sich ja mit dem historischen Jesaja um 740 bis 700 vor Christus. Nun, die Kapitel 40 bis 55 beschäftigen sich mit dem Jahr 539 vor Christus und seinen Folgejahren, nämlich der Erfahrung des sogenannten Kyros-Ediktes. Also Kyros, der Perserkönig, überfällt die Babylonier, besiegt diese und erlässt ein Edikt, dass die Judäer, die seit über 55 Jahren dort gefangen gehalten werden, wieder nach Hause gehen dürfen. Das Besondere in der Theologie ist, dass dieses Kyros-Edikt, was ja selbst davon redet, dass der höchste Gottheit in Lille Kyros dazu veranlasst hat, so zu handeln, umgedeutet wird auf den judäischen Jahwe-Gott. Und somit wird eine neue Aufbruchzeit deutlich gemacht. Und insofern wird deutlich auch, warum man sich nicht logisch darauf verlassen kann, dass dieser Jahwe-Gott alles tut, was ich will als Judäer, sondern sein Thema es ist zu entscheiden, also meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Also ich bin viel höher, weiter und weiß mehr, als das euch vielleicht in eurer Logik zusammenhält. Und somit will dieser Text eines deutlich machen. Gott handelt niemals nach menschlichem Ermessen. Niemals linear, eindeutig und klar. Gott mag einer sein, aber er ist nicht monokausal. Sicher steht er zu seinem Wort. Aber ob es jetzt in diesem Moment genauso passiert, wie ich es mir ableite oder hermeneutisiere, das ist es ewig nicht. Und deshalb stehe ich auch gegen dieses Fabulieren, also dagegen, sich irgendwelche Wunsch- und Idealbilder und Rollenverständnisse von dem, wie Kirche zu sein habe, Gemeinschaft oder Glaube oder Pfarrperson und ich mich allein in dieser Welt verorte. Jeder Versuch, Jesus von Nazareth als Heiligen oder als jüdischen Messias oder als Christus Jesus monokausal, also eindeutig zu erfassen, sind letztlich zum Scheitern verurteilt. Wir müssen auch Gott gar nicht verstehen. Warum denn? Es gibt keine besonderen Punkte für mich als Christ, wenn ich Gottes Handeln verstehen oder deuten könnte. Ich als Pfarrer bin nicht eher schon im Himmel. Und es ist der große Fehler dieser Kirche, also dieser physisch adressierbaren Kirche, also die ein Kirchengebäude, eine Kirchenverwaltung, einen Kirchenpräsidenten oder Bischof hat, die meinen, für Gott logisch reden zu müssen, dürfen oder sogar sollen. Jegliches Reden für Gott, von Gott oder über Gott hat das Dilemma. Menschen wollen verstehen, was in ihrem eigenen Zeitgeist als logisch erfasst wird. Und das sind meines Erachtens Fabulae, Geschichtchen, die ich mir selbst gestalte, um mich ruhig zu stellen. Gott ist bedeutsam nicht, weil ich ihm logisch etwas, was ich verstehe, zusprechen, sondern weil Gott nur eines ist, nämlich Gott. Also, meine Theologie und das Evangelium, das ich verkündige, hat keine Schwerpunkte außer denen, dass wir uns ganz und gar diesem Gott überantworten müssen und dass wir es schon verkehrt, dass ich mich Gott überantworten muss. Also rede ich von einem personalen Gott, wenn es um das Evangelium geht. Ich rede nicht von einem Gott, der in der Verfügung von Kirchen steht, noch nicht mal von Pfarrpersonen oder Päpsten, sondern dass wir allein uns Gott gegenüber in der Botschaft positionieren, orientieren können. Konkret bedeutet das, dass Gott Herr über mich wird. Also kein zwingendes ethisches Handeln voraussetzt, also gegen die Gesetzlichkeit, kein Exklusionsanspruch über mich hinaussetzt, also dass ich entscheiden habe, was die anderen zu denken, zu glauben oder zu hoffen haben, und letztlich dem Glauben die Hoheit des Lebens überlässt. Was bleibt, ist ein Glaube, der sich nicht Gott gegenüber bewähren muss, sondern in der Welt mit ihren neuen Anforderungen. Und das ist das Wesentliche. Glaube ist für mich nicht, dass ich Gott gefallen muss, sondern dass ich die Erfahrung, die Gott in mir in dem Heilszuspruch gegeben hat, in der Welt bewahrheiten soll, darf oder auch muss. Und zwar so, dass wir weder die Gerechtigkeit Gottes gegen unsere eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen austauschen, also Gott Menschen gerecht machen, und auch nicht uns aufschwingen als Herren des Evangeliums, die alleinige Interpretationshoheit zu beanspruchen, also jenseits meiner theologischen eigenen persönlichen Theologie, Es ist vielmehr, dass wir in diesem Leben die persönliche Erfahrung sichtbar, fühlbar, auch den anderen zum Ausdruck bringen dürfen. Also, dass Gottes Heil mir zuteil wurde. Punkt. Und damit hört eigentlich das Evangelium auf. Daraus entsteht aber, dass ich, und das Wesentliche für meine Theologie eben ist, dass ich mich der Welt und dem Leben zuwende. Innerlich, empirisch, mit adressierbaren Themen und Anforderungen und nicht mit Geschichten. Also ich bleibe in meiner Welt als Christ und da bin ich gerufen, dem Anspruch Gottes, mich gerecht zu erweisen. Jeglicher Anspruch zu einem linearen Anspruch, also für alle irgendwie alles gleich zu machen, ist letztlich nur Hybris. Wenn ich bestimme, wie schnell die anderen fahren sollen, wenn ich bestimme, ob das richtige Gebet ist, wenn ich bestimme, natürlich kann ich in den Diskurs eintreten, aber es ist nicht Evangelium, das ich bestimme, sondern Gott bestimmt in meinem Leben. Dem Evangelium, dem ich anhänge, ist ein Evangelium im Leben hier und für das Leben jenseits mir geschenkt. Nicht mehr, aber sicher auch nicht weniger. Amen. Herr, danke für deine Gnade an mir. Amen. Wir singen nun vom Lied 295, Wohl denen, die da wandeln.
Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad.
Lass uns beten und Fürbitte halten. Gott, Dank sei dir in der Heilstat in Jesus Christus für uns, für mich. Danke für diese unendliche Gnade im Kreuzestod Jesu, damit wir in die Auferstehung hinein mit dir deine Zukunft leben dürfen. Und mache dies uns allen bewusst im Alltag, im Fasten, im Beten, im Reden, im Handeln und was auch immer. Denen, die hoffen, trauern und zagen, mache es bewusst. Denen, die verloren scheinen und die, die neuen Mut schöpfen dürfen, mache dies bewusst. Dein Heil gilt für jeden Einzelnen von uns. Dank sei dir, o Heiland, mein.
Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun vom Lied 66, Jesus ist kommen, die Strophen 1 und 2.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, ab und auf Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen und springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet Recht frei, bringet zu Ehren auch Sünde und Schande. Jesus ist kommen, um sprengen die Bande.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen, Amen.